herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist – laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute mit einer super spannenden Frau verabredet, nämlich Claudia Bonacker. Claudia ist Juristin, Kulturmanagerin, aktuell Innovation Managerin bei PwC und hat eine so spannende Vita. Und als ich so in der Recherche unterwegs war und nach ihr natürlich gesucht habe auch und so ein paar Fakten raufbekommen wollte im Hinblick auf die Folge, habe ich so gedacht, das Thema, was wir heute am Wickel haben, das muss ihr eigentlich so in Fleisch und Blut übergegangen sein. Wir sprechen nämlich heute über das Netzwerken. Claudia, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier meinen ersten Podcast aufnehmen darf als Gast, weil ich habe mich dieses Jahr schon relativ viel mit dem Thema Podcast beschäftigt, wollte selber schon einen beginnen und auch in meinem beruflichen Kontext, und das ist auch noch nicht sozusagen vom Tisch und wird vielleicht bald kommen, von daher freue ich mich sehr. Und ja, ich habe auch reingehört in die Vorfolgen, tolle Frauen und viel Inspiration. Von daher freue ich mich.
Ja, sehr schön. Lass uns mal einsteigen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Innovation Managerin bei PwC aktuell. Erzähl doch mal mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, womit beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, womit beschäftige ich mich? Bei dem Thema Innovation geht es meines Erachtens auch ganz, ganz viel um das Thema Kommunikation. Wir nennen das bei PwC Collaboration, auch Zusammenarbeit, weil Innovation, also um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, bedarf es ja in der Regel eines sehr, sehr unterschiedlichen, diversen Teams. Das heißt, es kommen auch verschiedene Kulturen, Mindsets, wie man immer heutzutage sagt, zusammen. Und die muss man, zusammenbringen, orchestrieren, eine gewisse Übersetzungsarbeit leisten. Und ich denke, so bin ich auch zu diesem Thema Innovation gekommen, weil ich im Grunde habe ich vor 20 Jahren, als ich Kulturmanagement studiert habe, mich auch von diesem, von dieser Idee leiten lassen, dass ich gerne Menschen mit sehr, sehr verschiedenem Hintergrund und einer Denke gerne zusammenbringen möchte, um was Gutes rauszubringen am Ende.
Spannend. Das ist im Grunde genommen ja schon so ein Stück weit auch der Grundansatz des Netzwerkens. Jetzt habe ich die Herleitung schon getroffen. Ich weiß gar nicht, ob die so für dich stimmt. Du müsstest das Netzwerken eigentlich, wenn ich mir so deine berufliche Laufbahn angucke, du hast unterschiedliche Positionen bekleidet, warst immer in der Kanzleiwelt unterwegs, hast, glaube ich, relativ früh für dich auch entschieden, die klassische Juristerei ist nichts für dich. Da brauchst du irgendwie mehr und möglicherweise eher den menschlichen Austausch. Bist also einen anderen Weg gegangen, aber immer in der Kanzleiwelt auch unterwegs und zu Hause gewesen. Und ich habe mir so vorgestellt in der Vorbereitung, genau, das Thema Netzwerken ist vielleicht etwas, was dir so in Fleisch und Blut übergegangen ist und so in deine DNA eingeflossen ist, dass ich das auch spannend fand, mit dir heute mal darüber zu sprechen, weil natürlich ist es so, Netzwerken ist nicht unbedingt für jeden da draußen das Einfachste von der Welt. Ja, so dass es so eine Leichtigkeit kriegt und so eine Leichtfüßigkeit und dass das so nebenbei passiert. Für viele, glaube ich, ist es nach wie vor, oh Gott, noch so ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Lass uns mal so ein bisschen reinsteigen. Was bedeutet Netzwerken für dich?
Ja, für mich ist zunächst wahrscheinlich erstmal dieser Ausdruck Netzwerken etwas befremdlich, oder im Grunde trifft es nicht das, was ich damit verbinde. Also ich habe heute, drüber nachgedacht, als ich an den Podcast oder die Aufnahmen gedacht habe. Ja, für mich ist Netzwerken, man könnte es auch nicht Networking, sondern Networking, nämlich mit zwei T nennen. Das war mal ein Gedanke, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war ja ungefähr 10 Jahre in größeren Kanzleien tätig, eben aus dieser, sage ich mal, Kombination Volljuristin und Kulturmanagerin, dann Richtung Kommunikation gehend. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und plötzlich kam natürlich dieses Thema Netzwerken stärker und man macht sich auch sehr, sehr viel mehr Gedanken, ja, über die eigenen Stärken, was Bedarf ist, auch in so einer Selbstständigkeit. Und ja, da habe ich tatsächlich über diesen Begriff Networking damals auch viele Gedanken gemacht. Und für mich bedeutet Netzwerken wahrscheinlich tatsächlich nicht das, was es für viele andere bedeutet, nämlich Arbeit. Also es ist so, wie du richtig sagst, für mich, mir war das immer immanent. Ich bin eigentlich schon als junges Mädchen in irgendwelche, sage ich mal, Läden reingegangen und meine Eltern wussten immer nicht, wo ist sie jetzt. Und oder ich habe am Strand gesessen und irgendwelche Leute kennengelernt und die dann meinem 3 Jahre älteren Bruder vorgestellt, der eher ein bisschen, sage ich mal, schüchterner war, zumindest damals. Und ja, von daher ist tatsächlich diese, es gibt ja ganz, ganz viele so Persönlichkeitstests. Ich habe selber nur mal einen gemacht, Gallup Strengths Finder heißt der. Und da waren die 5 bedeutendsten Skills, die ich hatte, waren natürlich auch Kontaktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Verbundenheit. Und ich würde nämlich sagen, dass das Netzwerken für mich nicht nur mit diesem, ja, okay, ich gehe in Kontakt mit jemandem, sondern ich habe auch diesen Wunsch und das Ziel, Dinge zu verbinden, die zusammengehören. Und für mich war eigentlich das Netzwerken immer sehr in gewisser Weise altruistisch, selbstlos, also bis ich eben vielleicht selbstständig wurde. Aber ich habe immer gerne Leute miteinander verbunden, einfach weil ich Spaß daran hatte. Also ich bin zum Beispiel 4-mal Trauzeugin oder ich habe 4 Ehen gestiftet, sagt man, glaube ich, auch. Und ich habe viele Leute irgendwie Jobs vermittelt, Wohnungen und so weiter. Von daher war das in meinem privaten Umfeld, glaube ich, immer schon sehr immanent, wie du sagst.
Ja. Stelle ich mir vor, wie so eine Plattform. Alles läuft bei dir zusammen und du hast die Fähigkeit, genau abzuschätzen, Mensch, was passt denn jetzt eigentlich? Welches Thema passt möglicherweise gerade zu welchen Menschen? Welche Menschen passen zusammen und die dann eben auch zusammen zu führen? Das hört sich jetzt erstmal nicht so an, als wenn du da besonders strategisch rangehst, sondern es hört sich für mich so an, das hast du ja auch schon gesagt, im Grunde genommen, es ist etwas Intrinsisches. Du machst es aus dir heraus, weil du selber auch in dieser Fähigkeit, die spürst du für dich. Du bringst das Richtige zueinander. Und das sicherlich losgelöst davon, welche Vorteile bringt mir das jetzt? Wo komme ich vielleicht als nächstes dann irgendwie schneller zum Zug? Sondern es fühlt sich so natürlich an. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, auch jetzt eben in meinem jetzigen Kontext sehe ich das ganz stark, dass ich viele Dinge sehe. Also zum Beispiel gibt es bei uns viele Teams, die an ähnlichen Projekten und Themen arbeiten. Und da die Firma so groß ist, die PwC hat ja ungefähr 14.000 Mitarbeiter. Nicht alle sind jetzt vielleicht innovativ und machen was, aber doch sehr viele. Und da ist ja diese Fähigkeit auch, denke ich, ganz gut eingesetzt. Von daher, weil du gefragt hast, wie ich auch dazugekommen bin oder was das miteinander zu tun hat, dieses lose Enden zusammenbringen, so ein Begriff haben wir dieses Jahr während einer Challenge, die in der Covid-Zeit lief, geprägt. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich natürlich und gleichzeitig, weil du gefragt hast oder gesagt hast, es ist ist es sozusagen immanent und ist es gut, das auch zielorientiert einzusetzen? Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was ich in der Vergangenheit ja durchaus noch hätte mehr machen können. Ob es jetzt wirklich unbedingt zum totalen Erfolg geführt hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen vielleicht unterscheiden. Die Leute, die das nicht so immanent haben, die gehen viel strategischer ran. Und die Leute wie ich, die einfach Spaß haben, Leute kennenzulernen und Dinge zu vernetzen, die müssen sich eher ein bisschen dazu zwingen. Aber wenn sie das tun, dann können sie natürlich letztendlich die besten Verkäufer und die besten Kommunikatoren und Innovatoren werden. Aber es bedarf ein bisschen der Disziplin, die ich ehrlich gesagt erst in den letzten, ich möchte mal sagen, 5 Jahren gelernt habe. Ja. Ja.
Sag mal, was würdest du denn jemandem empfehlen? Ne? Meine Zuhörer kommen also zum großen Teil aus dem Assistenzbereich der Kanzleiwelt. Das ist jetzt nicht, also möglicherweise ist meine Fantasie ja nicht jedem unbedingt schon so nah, das Thema, weil es für mein Gefühl jetzt auch erst in den letzten Jahren so richtig en vogue geworden ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als ich so mit der Selbstständigkeit angefangen habe, das ist jetzt auch fast 16 Jahre her. Wenn ich mich da auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen rumgetrieben habe, dann war das immer so ein bisschen verstohlen. Verstohlen reichen wir die Visitenkarten sozusagen hinter der Tasche. Und das ist ja alles völlig losgelöst. Gut, jetzt finden Veranstaltungen im Moment sowieso nicht statt. Wir kommen gleich mal sozusagen auf die digitale Welt. Aber was hättest du für einen Tipp, für einen ultimativen Hack für jemanden, der sich jetzt ganz neu mit der Thematik beschäftigt und sich denkt, Mensch, das macht total viel Sinn, mir ein Netzwerk aufzubauen, daran möchte ich gerne arbeiten für mich in 2021. Mhm. Wie würdest du da rangehen?
Genau. Also ich habe mich ja dann tatsächlich im Rahmen der Selbstständigkeit auch viel fundiert mit dem Thema Networking, Business Development war ja mein großes Thema beschäftigt. Und da habe ich auch für die Bucerius Education GmbH damals ein Training mit aufgesetzt, beziehungsweise das dann auch privat angeboten. Und da ging es immer stark darum, erstmal die Leute natürlich denen klar zu machen, wen wollen sie jetzt kennenlernen, also was ist wirklich die Zielrichtung. Und sich dann auf einem einfachen Blatt Papier mal aufzuschreiben, wen kennen sie schon in dem Bereich und wen wollen sie kennenlernen. Und dann auf der anderen Seite mal so eine Liste zu machen von 10 Leuten, die möglicherweise sogenannte Konnektoren, also Verbindungsgeber sein könnten. Nichts anderes macht ja zum Beispiel LinkedIn, dazu kommen wir sicherlich danach nochmal. Aber ich würde das als eine Bestandsaufnahme bezeichnen, Zieldefinition. Und dann ein Clustern auch der eigenen Kontakte. Also es gibt, in der Regel ist es so, dass jeder Mensch ja viele Kontakte hat, angefangen von der Familie, von Freunden aus der Schule und dem Studium. Und dann setzt sich das fort, je älter man wird, desto mehr hat man berufliche Kontakte und auch privat natürlich. Und dann ist es sicherlich gut, die auch mal so ein bisschen zu clustern. Das heißt, wer ist in welcher Industrie? In welchem, sag ich mal, Segment. Und gerade jetzt in diesem Thema Business Development ist es ja zum Beispiel für Anwälte auch wichtig, sich klar zu machen, ja, in welchem Bereich bin ich tätig und wo kenne ich meinetwegen Leute, die Justiziar sind in, oder Arbeitsrechtler sind, wenn sie im Arbeitsrecht tätig sind oder in bestimmten Industrien. Also einfach sich das sozusagen die Leute, unabhängig jetzt von den Menschen, auch mal mit so einem, ich sag mal, Namensschild oder wie so ein ja, Preisschild würde ich jetzt nicht nennen, aber so ein, ja, so ein Template zu auszustatten. Und ein ganz schönes Bild ist, oder dieses Clustern, man kann das auch so machen, dass man sagt, okay, man ist in der Mitte und dann hat man eben mögliche, ich sag mal, für den aus Anwaltssicht Mandanten oder eben Kunden. Dann gibt es Leute, die raten. Dann gibt es Leute, die echte Top-Empfehlungsgeber sind. Und es gibt Experten und Konnektoren. Das war mal so ein Bild, was wir da entwickelt hatten. Und das, ja, das ist mir nochmal eingefallen. Und das ist im Grunde ganz gut, wenn man einfach mal das Glück hat, vielleicht so Top-Konnektoren und Empfehlungsgeber in seinem Netzwerk zu haben. Also ich hatte das in meiner Selbstständigkeit. Ich muss wirklich sagen, da bin ich sehr dankbar. Und da gab es einige Leute, die einfach mir unglaublich Türen geöffnet haben und ja, Leute vorgestellt haben. Also der Markus Hartung ist jetzt mal einer, den ich hier namentlich nenne, einfach weil der irgendwie allen voranstand in meiner Selbstständigkeit. Aber ja, auch sage ich mal jetzt in anderen Jobkontexten hatte ich immer wieder Leute, die mir unheimlich viel weitergeholfen haben. Und auch in einem Sales-Job. Ich habe ja dann tatsächlich auch mal 3 Jahre die anwaltliche Welt verlassen, was im Übrigen, glaube ich, eine sehr gute Erfahrung war. Auch würde ich auch jedem mal zuraten, um einfach auch mal so einen ganz anderen Blickwinkel zu haben. Und da habe ich dieses Business Development, was ich vorher ja relativ strategisch und theoretisch angegangen bin und Leute beraten habe, habe ich einfach mal praktisch selber gemacht. Sprich, ich habe direkt einen Vertrieb gemacht für eine Unternehmensberatung aus Asien und ich hatte plötzlich die Aufgabe, europaweit, aber klar, erstmal Fokus Deutschland, Schweiz, Österreich, die naheliegenden Länder, Firmen zu finden, die interessiert waren an größeren Beratungsprojekten in Asien, so Market Assessment, Vertriebsprojekte. Und da ging es darum, dass ich im Grunde mir eine Kontaktbasis aufbauen musste, wie es im Grunde im Übrigen Anwälte und vielleicht auch dann Leute, die in dem Anwaltsbereich arbeiten, ja auch tun müssen, wenn sie neu anfangen. Aber ich habe mir dann eine quasi komplette Basis aufbauen müssen in Unternehmen, also von DAX-Unternehmen bis größer Mittelstand, Leute, die in der Asien-Strategie tätig sind. Ja, und wie lernt man die kennen? Ich kannte eigentlich bis dahin fast nur Anwälte und Künstler.
Ja, spannend. Und
dann, ja, dann habe ich mich auch hingesetzt und mir wirklich überlegt, wer sind jetzt so meine Konnektoren und Empfehlungsgeber und wer ist auch Justiziar, vielleicht von meinen Studienfreunden. Habe die dann angeschrieben und habe gesagt, hör mal zu, ich bin jetzt hier in dem neuen Job und kannst du mir in deinem Unternehmen den sozusagen Vertriebskollegen empfehlen? Und kennst du vielleicht noch 2 andere Unternehmen? Weil jeder, der sozusagen jetzt in der Rechtsabteilung arbeitet, ein Freund von mir, der war bei Miele schon lange in der Rechtsabteilung, klar, der kennt natürlich dann nochmal andere Firmen in der Region. Und genauso ein Studienfreund aus Passau, der ja bei Hereus Rechtsabteilungsleiter war, der mir auch unglaublich da weitergeholfen hat. Und es gab dann eben Leute, die mir einfach Türen geöffnet haben. Und ich denke, ja, das hat natürlich dann ganz viel damit zu tun, inwieweit man selber dieses Mindset und diese Ausrichtung hat, für andere Leute was tun zu wollen, ohne dass man direkt was zurückbekommt. Mhm. Und das konnte ich dann zum Beispiel in diesem Kontext wunderbar erfahren auch.
Mhm. Ja, war sehr schön. Gutes Stichwort, geben und nehmen, gerade im Bereich Networking. Ich muss sagen, meine persönliche Haltung dazu ist, mein Netzwerk oder überall da, wo ich Empfehlungen ausspreche, das gucke ich mir qualitativ schon an, bevor ich etwas weiterempfehle. Es ist aber nicht so sehr, dass ich immer das Gefühl habe, oh, da müsste ich jetzt mal was zurückbekommen oder ich mache mir Notizen oder so, weil ich immer denke, das wird sich an anderer Stelle ausgleichen, das kommt auf anderem Wege zurück zu mir. Wie denkst du darüber? Du hast ja jetzt gesagt, ne, du hattest ganz viele Türöffner. Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, genau, und dann gab es irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahre später die Möglichkeit, einfach auch mal was Gutes in die andere Richtung zu tun?
Ja, also ich glaube, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich denke gar nicht in diesem Do und Des. Vielleicht kommt man irgendwann dazu, je älter man wird und man macht natürlich dann auch nicht nur gute Erfahrungen und auch in der Selbstständigkeit gibt es Brisanz. Man muss da irgendwie jeden Monat Geld verdienen und ich habe eben ja von keiner Stelle und bin jetzt auch nicht verheiratet gewesen und musste eben ganz, ja, jeden Monat so und so viel Euro da auf dem Konto haben. Und dann wird man vielleicht so ein bisschen mehr, dass man denkt, okay, bringt mir das was, aber letztendlich war ich es nicht und bin es heute auch nicht. Und ich denke, es ist in der Regel wirklich so, dass man irgendwo was hingibt und klar, entweder man bekommt von der Person oder dem Personenkreis was zurück, vielleicht eben auch viel später, oder man bekommt es eben von einer anderen Seite zurück. Und dazu fällt mir ein Bild ein, was ich ganz sehr, sehr schön fand, als ich mich mit dem Thema so theoretisch beschäftigt habe und damals auch bei Bucerius. Es gibt eine Amerikanerin, die heißt Patty Sellers und das ist auch eine sehr bekannte, sag ich mal, Netzwerkerin. Und die hat immer gesagt, ja, Netzwerken ist wie ein Klettergerüst. Also man geht sozusagen auf eine Stufe. Und dann geht man sozusagen auf eine andere und man weiß nicht so richtig, vielleicht am Anfang, wo das hinführt. Und es gibt einfach diese Querverzweigungen und Querverbindungen, die man nicht wirklich planen kann. Mhm. Ich glaube inzwischen, auch je älter ich werde, ja, Zufall ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber es gibt sowas wie... gibt sowas extrem wie so eine Ausrichtung. Also wenn man so eine innere Ausrichtung hat, passieren Dinge einfach. Und so trifft man dann in der Regel auch die richtigen Menschen. Also da, so, sage ich mal, würde ich inzwischen wirklich denken und sagen, dass es so ist.
Ja, da rennst du bei mir offene Tore ein. Das glaube ich tatsächlich, dass das so ist. Also jedenfalls für mich ist das so stimmig. Jetzt leben wir in Zeiten von Corona. Wir sind gerade alle nicht so viel auf Veranstaltungen unterwegs. Das heißt, wir bewegen uns möglicherweise noch mal mehr in den sozialen Netzwerken. Würdest du sagen, dass das eigentlich für introvertierte Menschen, die sich vielleicht auch nicht so kontaktfreudig mit anderen sofort verbinden, wenn sie irgendwo in den Raum kommen, ein Icebreaker ist? Also kommt man schneller in Kontakt auf den sozialen Netzwerken? Wie schätzt du das ein? Wie erlebst du das selber?
Ja, also ja und nein, würde ich sagen. Also ich sehe das, sag ich mal, für mich ist das natürlich jetzt so ein bisschen Wüste. Einerseits, es gibt keine Events und man geht weniger raus. Ich habe vielleicht das Glück, dass ich einfach so viel schon in die Richtung gemacht habe, dass ich das jetzt nicht so sehr vermisse und es auch sehr, sehr gut jetzt inzwischen, ja, ich sag mal, nicht nur allein sein kann, aber auch irgendwie so diese, nicht diesen ständigen Input von außen so stark brauche. Aber ich würde sagen, es ist eine Riesenchance, dass Leute, die vielleicht etwas introvertierter sind und schüchterner, durch soziale Medien und durch die ganze virtuelle Situation sich an dieses Thema nochmal anders herantasten können. Weil in der Regel ist es ja so, auf einer Veranstaltung geht es sehr stark auch um so ein Auftreten. Also das heißt, wie präsent ist man? Wie sieht man aus? Was hat man an? Das spielt jetzt im virtuellen Raum ja alles viel weniger eine Rolle. Und in den Social Medias, also insbesondere ich spreche jetzt von LinkedIn, weil ich damit am meisten Erfahrungen gemacht habe in meiner Zeit der vertrieblichen Tätigkeit. Und da habe ich halt festgestellt, man muss sozusagen diese Barriere überwinden, Leute wirklich zu konnektieren, also anzusprechen. In der Regel ist es ja so, dass man Leute, mit denen man noch nicht verbunden ist, einfach eine Note schreibt. Das ist ja in der Regel dieses Erfolgsgeheimnis. Also man kann jetzt nicht einfach blind irgendwie einen Vorstand, es gibt ja auch viele wirklich höherrangige Leute oder ja, Rechtsabteilungsleiter jetzt, sage ich mal, und andere, die auch auf LinkedIn sind, aber die vielleicht ohne Ansprache zu den Connect-Button zu drücken, ist nicht unbedingt immer die beste Idee. Das heißt, aber wenn man dann diese Hürde übernommen hat, eine Nachricht zu schreiben, und ich sag mal für Leute nochmal, die nicht ganz so kontaktfreudig sind, ist es leichter, eine Nachricht zu schreiben, als auf die zuzugehen oder eben angesprochen zu werden. Ja, ich muss sagen, mir ist das nie schwer gefallen und klar, ich war immer auch in diesem Kontext, wo es Veranstaltungen gab, wo es viel weniger Frauen gab als Männer. Und da hat man natürlich auch einen blöden, aber einen immensen Vorteil. Und jetzt in der virtuellen Situation nivelliert sich oder ist, ja, ist das im Grunde ja alles so ein bisschen auf einem Level. Und es bedarf aber einfach trotzdem natürlich der Eigenverantwortlichkeit und der Aktion. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier virtuell und man guckt, sondern ich denke, aktiv muss man auch werden. Aber ja. die Hürde ist vielleicht geringer.
Ja, du hast einen angesprochen, genau, Kontaktanfragen einfach rauszuschicken ohne persönlichen Text. Ich stelle bei mir fest, dass das zunimmt. Ich bin da sehr konsequent geworden und lösche die in der Regel. Wie gehst du damit um?
Ja, also das ist gerade je mehr Kontakte du hast auf den sozialen Medien und das ist eben irgendwann zwingend der Fall. Also ich habe inzwischen so 2500 Kontakte, was jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, aber auch nicht so wenig. Und dann gibt es natürlich immer mehr Querverbindungen und durch die Querverbindungen finden dich Leute, sage ich mal, mit denen du überhaupt nichts zu tun hast. Und am Anfang hatte ich auf LinkedIn und Xing wirklich nur Kontakte, die ich schon mal im realen Leben persönlich getroffen hatte. Und das hat sich dann irgendwann schlagartig verändert. Und von daher habe ich in meinen, sage ich mal, eigenen Trainings eigentlich immer auch vermittelt, es bedarf ja einer gewissen, sage ich mal, regelmäßigen Aussiebung. Also das haben im Grunde auch immer alle gesagt, sage ich mal, die noch mehr Experten sind. Es gibt so einen Kollegen, Joachim Rumor, den habe ich mal interviewt in meiner Selbstständigkeit. Das Interview ist schon älter, aber immer noch relevant. Und der hat damals auch in einem Live-Training gesagt, es ist ganz wichtig, einmal im Jahr diese Kontakte durchzugehen und einfach auch mal wieder zu löschen. Also ja, das ist so. Sonst wird es immer mehr und unübersichtlicher und da kommen irgendwelche, abstrus klingt jetzt ein bisschen hart, aber es kommen halt Leute, die man nie getroffen hat und wahrscheinlich in seinem Leben auch nie treffen wird.
Ja, und glaubst du nicht, dass das auch dazu führt, dass das eigene Sichtbarwerden oder das eigene Profil, mit dem man ja sichtbar ist in den sozialen Medien, verwässert? Ne? Also wenn ich quasi das nicht mache, dieses regelmäßige Aussieben, dann verwässere ich ja auch ein Stück weit mein Profil. Ergo, ist es nicht viel zielführender, eben da tatsächlich auch so ein bisschen strategischer ranzugehen oder einfach zu sagen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich, keine Ahnung, ohne despektierlich zu sein, was fällt mir denn ein? Irgendjemanden aus dem normalen täglichen Leben, wir kennen uns möglicherweise, den da drin zu haben und das alles so zu vermischen, weil letztlich ist mein Ansatz, so gucke ich jetzt da drauf, ne? LinkedIn ist für mich rein Business. Da habe ich auch nicht so gerne private Kontakte drin. Wie gehst du damit um? Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das ist eine lustige Frage. Also wenn meine Schwägerin, mein Bruder oder insgesamt Familie das hören würden, würden sagen, ja genau, die gehören da nicht rein, die Privaten. Und ich habe wahrscheinlich in meinem beruflichen Kontext, weil ich so lange studiert habe als Juristin. Ich war ja 30, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und wenn ich denke, wie jetzt die Leute oft jung sind und schon total zielgerichtet da ihre Karriere angehen, das ist absoluter Wahnsinn. Aber ich für mich war das dann, ja, ich war irgendwie, glaube ich, so in meinen ersten Jobs und lange immer noch so in dieser Studentenmanier und habe gedacht, das müssen jetzt, können ja alles noch Freunde werden. Und bis man dann merkt, nee, macht vielleicht Sinn oder auch wenn jetzt im beruflichen Kontext alle alles wissen. Aber grundsätzlich, und dazu stehe ich, wir bei PwC haben wir so ein Ansatz, der kommt aus Advisory. BXT ist auch letztlich so ein Mindset-Change-Ansatz. Und da geht es ganz stark um Be Human und Be Bold. Und dieses Be Human, das ist im Grunde was ich auch schon vor 20 Jahren gelebt habe und wo ich gesagt habe, ich mache da nicht so eine klare Trennung, sondern ich möchte beruflich auch mit Menschen zu tun haben, die theoretisch meine Freunde sein könnten oder werden. Und in der Vergangenheit hat sich das bei mir auch bewahrheitet. Also meine Auftraggeberin bei Bucerius ist eine meiner besten Freundinnen geworden und so weiter. Und es gibt ich weiß nicht, ob man das wirklich so trennen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man authentisch ist und in den und das, was man postet in den Medien, ja, dass man einfach dazu steht und dass es nichts ist, wo man denkt, oh Gott, hoffentlich sieht der das jetzt nicht oder jenes. Aber ich denke, da ist auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einfach Leute, die dann viel höheres Bedürfnis an Privacy haben und Verborgenheit. Ja, das hatte ich nicht oder habe ich nicht so in der Form.
Lass uns mal einen Schwenk machen, haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Genau, wenn jetzt, ne, ich gehe mal zurück zu diesem Eingangssetting. Jemand möchte sich mehr mit diesen Gedanken beschäftigen oder sich auch ein Netzwerk aufbauen und überlegt sich, okay, LinkedIn könnte für mich spannend sein, möglicherweise könnte Insta spannend sein, belassen wir es mal dabei, um es jetzt nicht noch oder allzu komplex zu machen. Profilschärfung, was hättest du da für Tipps?
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, weil es da ja auch ganz stark darum geht, diese eigenen, ja, ich sag mal heute, ist ja sehr vieles Englisch, Ressourcen und Skills reden alle, aber letztlich geht es ja einfach um Eigenschaften, positive wie negative, dass man sich darüber klar wird und dann auch sagt, wie will ich mich denn darstellen? Und interessant ist, ja, dass es da ja auch eine unglaubliche Möglichkeit gibt, immer wieder Dinge auch anders darzustellen oder gewisse Dinge in den Vordergrund zu rücken. Das habe ich jetzt auch auf LinkedIn immer wieder beobachtet von Menschen, die ich vielleicht real kenne und wo ich immer, klar, wo man dann auch beeindruckt ist, was die da alles irgendwie rausholen aus ihrem Profil. Aber ich glaube, zur Schärfung, also bei LinkedIn und ich meine, Xing bin ich nicht so ganz aktiv, aber es gilt genauso, ist es, denke ich, wichtig, dass man eine Freundin von mir, die ist viel im Storytelling, die sagt Boilerplate, dass man so eine Art Boilerplate für sich entwickelt und eigentlich nachts um 3, wenn einen jemand weckt, aufwacht und sagen kann, okay, das bin ich irgendwie, das, ja, jetzt in meinem Fall, ich bin eine gute Netzwerkerin und ich bin jemand, der gerne Synergien schafft und die sieht und wirklich ja, für das Gute da auch kämpft so ein bisschen. Und ich denke, für das LinkedIn-Profil ist wichtig, dass man tatsächlich so eine Art Story in Kurzformat für sich entwickelt und so die wichtigsten Sachen herausnimmt. Die man einfach da betonen möchte. Und in der Regel gilt natürlich da, also das ja, hat sich, glaube ich, aber auch geändert. Man würde jetzt natürlich nicht seine schlechtesten Seiten, die ja jeder Mensch hat oder was weiß ich, Schattenseiten oder auch mal Brüche im Lebenslauf, die muss man da ja jetzt nicht total hervorheben, ohne dass ich denke, dass man die total heutzutage verstecken muss. Das ist, finde ich, viel, viel besser geworden, dass im Grunde Leute, die aus irgendwelchen Gründen auch mal eine Auszeit hatten, die müssen sich jetzt weder auf LinkedIn noch in irgendwelchen Gesprächen dafür erklären, sondern im Gegenteil, es gehört eigentlich schon zum guten Ton, dass da irgendwie Brüche drin sind. Und meines Erachtens ist es auch so, dass das eigentlich die interessanteren Menschen sind, mit denen ich lieber zu tun habe, als die, die alles, sag ich mal, generalstabsmäßig geplant haben.
Ja. Naja, und häufig ist also geht es mir, wenn ich mich mit den Profilen von anderen Menschen beschäftige, dass ich an irgendeinem Punkt hängen bleibe, der möglicherweise jetzt nicht exakt da reinpasst in die Vita, den ich aber interessant finde, weil mich möglicherweise im privaten Kontext beschäftigt. So. Ne? Und dann ist es ein Ansatzpunkt, es ist auch ein Türöffner im Grunde genommen für ein Gespräch, ne? Dass man sagt, hey Mensch, du bist, keine Ahnung, auch in Stadt XY geboren, das ist ja spannend, ich komme da auch her. Auf welche Schule bist du denn gegangen? Keine Ahnung, jetzt als Beispiel. Ne? Sag mal, wie wichtig findest du es, Kontakte, die du in den sozialen Netzwerken hast, auch mal persönlich oder irgendwie einen Live-Eindruck zu bekommen. Ich will darauf hinaus, findest du es wichtig, dass man den einen oder anderen auch mal auf einem virtuellen Café trifft, dass man sich einfach mal austauscht, dass man mal so ein bisschen mehr Basis schafft, außer sich einfach nur sozial zu vernetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich gesagt habe, bei mir war es ja so, dass in der Regel der Start meiner, ich sag mal, bekannten Netzwerk auf den sozialen Medien war eben ja aus der realen Welt und der hat sich dann irgendwie immer mehr erweitert. Und wenn ich jetzt mal bei LinkedIn anfange, okay, 2000 Leute, vielleicht kenne ich 500 live, vielleicht auch mehr, aber die zu treffen ist viel, da muss man natürlich eine Auswahl treffen. Aber ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, inwiefern man doch auch einen Kontakt herstellen kann in dieser virtuellen Situation. Und dazu vielleicht auch mal ein Beispiel. Ich habe, wir arbeiten bei PwC seit Mitte März rein virtuell, also mit kurzer Unterbrechung mal im Sommer. Aber ansonsten sind eigentlich diese Positionen wie meine, die rein intern ausgerichtet sind, eher angehalten, mal zu Hause im Homeoffice oder Flexwork, wie es heißt, bei uns zu arbeiten. Und ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen oder ja, das ist sozusagen der Partner, dem ich zugearbeitet habe, einen engeren Draht bekommen in dieser Zeit, als wie wir jeden Tag im Büro in Frankfurt waren. Da habe ich mit dem nicht so persönlich gesprochen wie jetzt. Und es klingt ja komisch, aber man ist ja doch irgendwie auch sehr nah durch diesen Bildschirm und durch diese Situation. Und es sind noch weniger Ablenkungen. Also es sei denn jetzt, jemand arbeitet mit Familie im Hintergrund oder hat 1000 Tiere. Aber in der Regel ist es ja so, dass man sich doch in die Augen guckt und schaut. Und ja, ich sehe es jetzt auch. Wir sind jetzt gerade sich formiert, ein neues Team. Und da ist es auch so, dass es Leute gibt, die ich noch gar nicht kenne. Und man kann aber doch relativ schnell erkennen, ob man mit jemandem einen persönlichen Draht hat oder ob man eben Lust hat, den mal live zu treffen. Mhm. Also deswegen finde ich, da sind ja die Möglichkeiten enorm gestiegen. Ich meine, früher hat man nur telefoniert, so kenne ich es noch lange, auch selbst im Jobkontext. Dann kamen die E-Mails und ja, und jetzt ist es im Grunde die wirklich, ja, the new normal.
Das stimmt. Auf jeden Fall. Sag mal, LinkedIn, ne? Kommen wir mal zum Thema Content. Genau, ich baue mir ein Netzwerk auf, ich verbinde mich mit Menschen. Darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Was könnten Ansatzpunkte sein, wenn ich mich neu mit diesem Gedanken beschäftige? Woran müsste ich denken? Was muss ich für mich auf meinem Zettel behalten? Ich muss mein Profil schärfen oder das macht Sinn, eben ein Profil zu schärfen, eine Geschichte zu erzählen, auch mit diesem Profil. Dazu muss ich mir im Vorfeld mal Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich über mich erzählen und welche Bausteine in meiner Vita können das quasi auch hervorheben? Wie kann ich das vielleicht über Inhalte präsentieren und so weiter? So, und dann fange ich an, eben mein Netzwerk aufzubauen. Dann taucht in meiner Timeline tauchen unterschiedliche Sachen auf. Wie bringe ich mich aktiv ein? Ich habe das Gefühl, LinkedIn ist, da ist eine deutlich höhere Hemmschwelle als beispielsweise auf Insta. Da bin ich jetzt relativ viel unterwegs oder auch mehr unterwegs. Es ist eine Plattform, die mir näher ist und mir mehr liegt. Trotzdem beobachte ich natürlich auch bei LinkedIn und meine Funktion sieht so aus, ich kommentiere mal das ein oder andere, ich teile auch mal das ein oder andere oder ich schreibe, ich nutze die Blogfunktion auf LinkedIn und schreibe mal den ein oder anderen Fachartikel. Was würdest du jemandem empfehlen? Was kann man relativ schnell umsetzen, ohne vielleicht sich auch an der Stelle zu überfordern, sondern erstmal so ein bisschen ranzutasten und warm zu werden?
Also ich glaube, das Erste ist, was mir dazu einfällt, ist, dass natürlich immer so ein Leitsatz war, okay, wenn man auf sozialen Medien ist, dann reicht es nicht nur ein Profil zu haben, sondern man sollte schon auch mal häufiger reinschauen und irgendwie aktiv werden, sonst kann man es auch gleich lassen. Und dann rantasten ist sicherlich die erste der erste Weg ist sicherlich auch, Sachen zu liken, die einem gefallen von Leuten aus dem Netzwerk oder die man da sieht. Oder eben auch zu reposten. Das sind sicherlich sozusagen so die geringeren Hürden. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich bei LinkedIn größere Hürden habe als jetzt bei Instagram, wobei ich Instagram fast in der Regel nur privat nutze und sehr viel, einfach weil ich sehr gerne fotografiere, unheimlich viele Naturaufnahmen mache und gar nicht so beruflich. Aber bei LinkedIn ist es, glaube ich, der Punkt, es ist auf Englisch. Das ist so eine, für gewisse Leute eine Hürde. Also in dem Anwaltsbereich war es das auf jeden Fall. Und zum anderen, da man ja weiß, dass es eben, sage ich mal, so ein Riesennetzwerk ist, international und auch relativ hoch, hochkarätig, dass da eben Leute sind aus dem Bereich Vorstand oder auch drunter noch, aber die einem vielleicht mal beruflich in einem Gespräch begegnen können, ist, glaube ich, die Hürde größer, dass man da irgendwas postet, sondern man denkt mehr drüber nach und denkt sehr stark in diesem, ich sag mal, entweder muss ich mich selbst verkaufen, muss ich mein Team verkaufen oder ein Produkt. Und aber in der Regel, was ich beobachtet habe, ist auch, dass selbst, sage ich mal, in dem anwaltlichen oder Beraterkontext, dass die Posts menschlicher und persönlicher werden und dass die Leute auch von Gefühlen da sprechen und Sachen, ja, also irgendwie schreiben, Mensch, der und der ist jetzt irgendwie in Rente gegangen, war wie schade, oder der und der hat ein Arbeitsjubiläum oder einen neuen Job. Klar, ich meine, neue Jobs werden, wenn man mal guckt, welche Posts am meisten geliked werden, dann sind das in der Regel einfach mal die mit einem Foto und zwar von einer Person und wenn es um persönliche Achievements oder Veränderungen geht, also wenn es um Jobwechsel geht und so weiter. Also da finde ich enorm, was da für eine, sag ich mal, Attention und Traction drauf ist.
Ja.
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 Aber ich glaube, das sind die Punkte, also dass die Leute denken, ja, okay, es ist Englisch, es ist irgendwie hochkarätig, da traue ich mich nicht, aber ich denke, ja, da muss man einfach mal sozusagen über den Schatten springen und anfangen. Und es funktioniert ja letztlich dann auch wie bei anderen privaten sozialen Medien, sage ich mal Facebook, wenn man dann ganz viele Likes plötzlich hat. Ja, dann, also ich hatte jetzt Anfang des Jahres so einen Artikel geschrieben und da war ich selbst überrascht. Einfach, ich habe das nur so gepostet und dann waren da irgendwie plötzlich 80 Likes irgendwie. Und ich dachte so, hä?
Dann, auf Facebook?
Nee, war jetzt LinkedIn.
Ja.
Aber ja, so eine gewisse Anteilnahme. Und das, ich glaube, die Leute denken zu viel nach. Also, dass sie irgendwie zu sophisticated und zu tolle Sachen posten wollen. Und darum geht es gar nicht immer.
Mhm. Ja, ich beobachte da auch so ein, einerseits sich zeigen wollen, darüber haben wir ja auch gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, sich letztlich auch zu zeigen, sich sichtbar zu machen mit seiner Profession, aber eben auch mit seiner menschlichen Seite. Und da steckt, glaube ich, für viele, für mich auch immer noch so ein Widerspruch drin. Ich bin beruflich unterwegs, ich möchte professionell wahrgenommen werden und passt jetzt immer unbedingt jeder Content dazu, selbst wenn ich ihn menschlich total vertrete. Ne? Ich folge zum Beispiel auf LinkedIn, weil es mich persönlich so interessiert, was passiert gerade in Sachen Bildung. Verena Pauster ist für mich so eine ganz tolle Persönlichkeit, die ich einfach wahnsinnig gerne in meiner Timeline habe, weil die auch so viel bewegt und schafft und denk häufig, Mann, das könnte jetzt echt mal gerade ein spannender Link auch sein, mal so aus einer völlig anderen Welt rüber in die Juristerei. So, und dann geht aber tatsächlich wieder meine Kopfmühle an. Wen interessiert das? Wer rollt jetzt mit den Augen? In welche Ecke stellen die dich jetzt? Ne, da kann ich mich auch nicht von frei machen. Das geht mir, bei Insta geht mir das viel leichter von der Hand. Und bei LinkedIn gibt es irgendwie auch tatsächlich so eine Hemmschwelle.
Lustig, dass du Verena Pauster nennst, weil ich habe nur mal ihren Mann auf einer Veranstaltung kennengelernt, sie kenne ich mehr so über drei Ecken, die ist ja hier in Berlin, aber phänomenal und wirklich ganz toll, was die wirklich da jetzt für eine Welle bewegt hat. Also das Buch, ich habe es leider selbst noch nicht gelesen, ist aber auf der Weihnachtsliste, werde ich auf jeden Fall einem aus meiner Hand
schenken. Ich habe es noch nicht gelesen.
Mhm. Ja, ich finde es, also sie verkörpert natürlich, muss man auch noch sagen, ist natürlich so eine, sage ich mal, Kombination von, okay, erfolgreicher Geschäftsfrau, sie ist auch noch mehrfache Mutter, Start-up-Bereich und also, aber ich finde halt toll, was sie wirklich ins Rollen gebracht hat und finde ich, habe ich totale Hochachtung und Begeisterung auch. Ja.
Ja, spannend. Genau, also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Tipps, Hacks, wie man sagt, sammeln können. Wenn du da draußen vielleicht für dich so ein Stück weit oder mehr ins Ziel, mehr in den Fokus genommen hast, 2021 Netzwerken mehr voranzutreiben. Wir haben, glaube ich, herausgestellt, wofür macht es Sinn. Es ist nicht immer unbedingt, okay, wer verschafft mir jetzt als nächstes den Job, sondern es ist häufig auch ein, ich glaube, die Diana Brandl hat in meiner Podcast-Folge mit ihr mal so ein simples Beispiel benannt. Mensch, wenn ich auf Assistenzebene jetzt einfach mal den besten Italiener in Stuttgart aufreißen soll, der eben nicht über Google zu finden ist, weil mein Chef heute Abend ein Closing begießen möchte mit seinen Mandanten. Wie praktisch ist es bitte, wenn ich jemanden in meinem Netzwerk habe, den ich einfach mal anschreiben kann? Du sag mal, zu welchem Italiener geht man abends und wie bekomme ich da einen Tisch? Kannst du mir vielleicht helfen? Also es sind auch die Kleinigkeiten, die alltagserleichternd im Jobkontext sein können. Und genau, wie baue ich mir eigentlich ein Profil auf? Worum geht es beim Thema Netzwerken? Was sind die Themen, die ich für mich im Hinterkopf haben muss? Ja, liebe Claudia, wir haben eine tolle Folge, finde ich, gerade produziert. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und mich mit dir auszutauschen. Genau, hast du ein Schlusswort für unsere Zuhörer da draußen?
Ein Schlusswort, oh, das Wort zum Sonntag.
Nee, leichter. Es darf gerne ein leichteres sein. Ich baue jetzt gerade ein bisschen Druck auf, ne?
Genau, ich höre gerade. Ja, also ich glaube, tatsächlich den Druck rausnehmen beim Netzwerken und mit so einer Leichtigkeit mehr rangehen, was ich immer getan habe und den ja, einfach ein Philanthrop, also ein Menschenliebhaber sein, neugierig sein. Ich
Ja.
glaube, Neugierde ist so, ja, auch wenn du jetzt, um nochmal auf das Thema Innovation zurückzukommen, ist einer auch meiner, ich sag mal, treibenden Themen oder sag ich mal, Eigenschaften. Und ich glaube, Neugierde ist was sehr Schönes, was ja, was man sich beibehalten sollte und in der heutigen Zeit und unabhängig vom Alter und auch unabhängig jetzt von dem, was man gerade macht, das könnte ich. Und neugierig sein auch, ja, so, ah, ist ja interessant, was jetzt kommt mit der ganzen Corona-Situation. Ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr gut gewappnet gewesen jetzt in den letzten Monaten für diese Zeit, weil ich ja, mir einfach über viele Dinge Gedanken gemacht habe und neugierig bin und per se nicht jetzt so die Angst habe vor Veränderungen. Und ich glaube, das wäre vielleicht ja, was ich mir wünschen würde, auch irgendwie für die Zuhörer. Und ja, das, was jetzt.
Vielen Dank. Das war mir ein Fest mit dir.
Ja, mir auch. Mir hat es echt Spaß gemacht.